Dieser Song hier oder dieser?
Frau, der Sporttasche platzt im Porsche bei Nacht. Heute sind wir frei, vielleicht morgen schon Knast.
Oder dieser?
Die Welt und ist immer online. Ihre Vergangenheit ist lange vorbei. Guck nach vorne, doch hat Jay auf dem iPhone.
Könnte das Zeug dazu haben, sich bei jungen Menschen, die gerade so um die 16, 17 sind, für immer einzubrennen. Hallo, ich bin Anna Patacek. Schön, dass Sie dabei sind. An diesem Pfingstmontag über junge Kultur der Gen Z. Was wir hier hören, das rangiert zurzeit auf den vorderen Plätzen der Spotify-Charts für Deutschland und könnte also auch in den Playlists vieler Jugendlicher gelandet sein. Und vielleicht auch für immer in ihrer Erinnerung. Denn finnische Forscher haben herausgefunden, dass die Lieder, die man so um das 17. Lebensjahr herum hört, auch Jahrzehnte später fest mit der Teenagerzeit verbunden bleiben, weil das Gehirn sich in dieser Phase des Heranwachsens emotionale Ereignisse leicht einprägt, so die Wissenschaftler. Und Musik ist pures Gefühl. Superstar Taylor Swift mag zwar in vielen Rankings spitze sein, sie kann aber auch ins Hintertreffen geraten, wenn andere einen viralen Hit landen. So wie der irisch-britische Elektronikkünstler FX Twin zum Beispiel, sonst eher bekannt im Underground und für Feinschmecker elektronischer Musik. Einer seiner Songs wurde wiederentdeckt von der nächsten Generation. Kulturreporter Kaiser Lander über ein Phänomen im Musikstreaming-Business.
In einem YouTube-Kurzvideo wacht ein Mädchen aus dem Koma auf, fragt ihren Freund, wie viel Zeit sie verpasst hat, nur um dann einfach weiter zu snoosen. Tiefschwarzer Humor. In einem anderen Clip verpasst eine junge Frau erst sich selbst, dann ihrem Mops eine Beauty-Maske. Unter beiden Videos läuft derselbe Song, QK Thur von FX Twin, vom Album Drugs aus dem Jahr 2001. Die Videos bestehen aus kurzen, wild montierten Clips, die eher ein Lebensgefühl erzeugen, als eine klare Geschichte erzählen. Mal absurd, mal melancholisch, mal hoffnungsvoll. Dazu die Musik von FX Twin. Plötzlich steht ein Anti-Pop-Künstler ganz oben im Ranking der Internetplattformen. Vor allem User der Gen Z nutzen seine Musik, um ihre Social-Media-Clips aufzupeppen. Halsbrecherisch schnell geschnittene Takes, hohe Popstimmen und Ohrwürmer, das war lange der Soundmotor viraler Clips. Die Songs von FX Twin erfüllen kaum eines dieser Mainstream-Merkmale und dennoch hat sich ausgerechnet seine Musik massenhaft in die Feeds junger Menschen geschlichen. Im ersten Quartal dieses Jahres ist die Zahl der FX Twin YouTube-Musikhörer von 448 Millionen auf 572 Millionen gestiegen. Zum Vergleich, im selben Zeitraum ist die Hörerschaft von Weltstar Taylor Swift von 399 Millionen auf 479 Millionen gewachsen. Bereits im Januar meldeten einschlägige Blogs und Online-Magazine, Richard David James, wie FX Twin mit bürgerlichem Namen heißt, habe Taylor Swift auf YouTube überholt. Und dieser Erfolg zeichnet sich nicht nur dort ab. Der eigentliche Hype entsteht plattformübergreifend auf TikTok, Instagram Reels und YouTube Shorts. Ausgerechnet ein leises, schwebendes Stück eines experimentellen Elektronikmusikers wird für viele junge Menschen zum Soundtrack ihrer Bildwelten. In den eigentlichen Künstlercharts fällt der Unterschied deutlich kleiner aus. Da erreicht FX Twin nur etwa ein Zehntel seiner Videohörerschaft. Ein Fall, der einmal mehr zeigt, wie sehr Videoplattformen heute Pop-Erfolg neu definieren. Nicht umsonst gibt es inzwischen Künstler, die ihre Songs an den Algorithmus der sozialen Netzwerke anpassen. Extra kurz, damit die Musik auch zu den kurzen Clips passt. Andere Acts testen oft ihre Songs auf solchen Plattformen, prüfen, ob sie Hit-Charakter haben, viral gehen. Nicht immer gewinnt hier der eingängigste Song, wie der Fall FX Twin zeigt. So wird sein fast 25 Jahre alter Track plötzlich zur Hintergrundmusik für schwarzen Humor, Netznostalgie und sentimentale Miniaturen.
Ein Internetphänomen. Genauso übrigens wie Brain Rot. Das heißt so viel wie Hirnfäule. Der Begriff wurde ursprünglich benutzt, um zu beschreiben, was mit dem Gehirn passiert, wenn man auf Social Media dauerhaft mit Inhalten überflutet wird. Und mittlerweile ist Brain Rot aber auch die Bezeichnung für eine bestimmte Art von Content in den sozialen Medien geworden, die von jungen Menschen der Gen Z erstellt und geschaut werden. Auf den ersten Blick wirken die wie sinnloser Quatsch. Aber dahinter steckt mehr, hat Kulturreporter Jakob Bauer erfahren.
Ein tanzender Cappuccino als Ballerina.
Ballerina Cappuccina.
Ein Hai mit Turnschuhen am Strand. Kurz und überdreht, surrealistisch, frei von Bedeutung, chaotisch, unerwartet. Das sind sogenannte Brainrot-Videos, die sich auf Social Media seit einigen Jahren großer Beliebtheit erfreuen. Aber warum? Das hat auch Anna Götzfried interessiert. Sie gehört mit 24 Jahren selbst zur Gen Z, hat an der London School of Economics and Political Science Verhaltensforschung studiert und zusammen mit ihrem Kollegen Maxi Heidmeier für einen wissenschaftlichen Sammelband eine Studie zu Brainrot erstellt. Die trägt den Titel Making Sense of Nonsense. Gesprochen haben sie mit 24 jungen Menschen.
Was bei unserer Studie rauskam, ist diese Trotzreaktion als Hauptfinding. Die Trotzreaktion gegen klassische Plattformlogiken. Auf Instagram oder Facebook geht es ja oft um Influencer, Produkte, versteckte Werbung, also Inhalte, die einen in irgendeiner Form beeinflussen sollen. Was man kauft, was man cool findet, wie man das Leben gestaltet.
Brainrot, so Götzfried, funktioniere genau gegenteilig.
Da steckt nichts dahinter, es wird nichts verkauft. Und deshalb bezeichne ich das übrigens auch manchmal als Anti-Content. Und genau das gibt NutzerInnen das Gefühl von Sicherheit, dass hier niemand versucht, ihre Aufmerksamkeit gezielt auszunutzen. Man könnte fast sagen, es ist eine Art digitaler Insideraufstand gegen das algorithmische System.
Dieses algorithmische System prägt die Mediennutzung junger Menschen. Die Plattformen schaffen Umgebungen, die dazu stimulieren, dauernd weiter zu scrollen, um neuen Input zu bekommen. Überall Angebote für Meinungen, Informationen, Produkte. Brainrot hingegen bietet etwas, was Götzfried auch als Anti-Befriedigung bezeichnet. Also, ich nutze Medien, um nicht inspiriert zu werden, um keine Inhalte daraus zu ziehen. Das kann man auch als systemische Kritik lesen, die über die Plattformen hinausweist.
Weil in einer Welt, in der ständig alles sinnvoll ist, produktiv sein muss, optimierend sein soll, dann entsteht fast ein neues Bedürfnis, nämlich einfach mal nichts Sinnvolles machen zu müssen.
Das ist ein weiteres Ergebnis ihrer Studie. Brainrot bietet Eskapismus. Beim Schauen muss man nichts verstehen, nichts leisten. Der Konsum von Brainrot bietet damit eine Pause von der konstanten Überforderung, fast eine Art von Selbstschutz.
Weil der Content so extrem absurd und teilweise fast schon abschreckend ist, kann er auch Momente der Reflexion auslösen. Also dieses kurze Innehalten, was mache ich hier eigentlich gerade? Genau das kann auch dazu führen, dass man dann das Handy weglegt. Und das zeigt ganz gut, finde ich, wie ambivalent das Ganze ist.
Aber dann verlass das System doch einfach komplett, möchte man sagen. Raus aus Social Media. Aber so einfach ist das nicht. Social Media ist einfach fester Bestandteil des Mediennutzungsverhaltens junger Menschen.
In den Gesprächen, die ich geführt habe, kam stark raus, dass viele Social Media als belastend empfinden, teilweise sogar mit schlechtem Gewissen nutzen. Die Nutzung verdrängt andere Aktivitäten, Hobbys. Es ist ein Bewusstsein darüber, dass wir kurze Aufmerksamkeitsspannen haben, dass wir von Trends auf Social Media beeinflusst werden, dass wir dadurch bestimmte Produkte kaufen, auf die wir sonst nie gekommen wären. Diese Sucht, die ist schon da. Man kommt da schlecht von weg, weil jeder Social Media hat, jeder drauf präsent ist.
Wer einmal in diesem System gelandet ist, kommt nur schwer wieder raus. Aber man kann versuchen, die Mechanismen dieses Systems auszutricksen. Und so, wie es Götzfried eben formuliert, Sense of Nonsense zu machen, im vermeintlichen Unsinn Brainrot einen Sinn zu finden.
Das Emanzipatorische liegt darin, dass NutzerInnen sich den Content aneignen. Sie nehmen etwas, das eigentlich aus einem sehr kontrollierten System kommt, Also einem System, in dem viele Trends durch Werbung, Influencer und Plattformen selbst angestoßen werden und machen daraus ihre eigene Kultur und ihren eigenen Humor. Das ist keine komplette Freiheit, aber schon eine Form von Selbstbestimmung innerhalb dieses Systems.
Was Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 Jahren kulturell so umtreibt, womit sie sich beschäftigen und wo ihre Leidenschaften liegen, darum geht es in diesem Kulturspezial zu Pfingsten im rbb24 Inforadio. Nach ganz viel Netzkultur wird es jetzt handgemacht. Analoge Fotografie ist wieder ein Trend, eine Art Gegenbewegung zum inflationären Smartphone-Schnappschuss. Kulturreporterin Barbara Behrendt hat den Queer Analog Darkroom in Berlin besucht. Eine Gruppe junger queerer Menschen, die sich unter anderem über die Fotos austauschen, die sie in der Dunkelkammer entstehen lassen.
Nee, ich wollte nur, dass das gerade ist.
Lynn, Mia, Eden und Jasper stehen im Waiting Room im Martin-Gropius-Bau. Ein Ort, der fürs Innehalten reserviert ist. Die Berliner Gruppe Queer Analog Darkroom ist eingeladen, hier einen Abend lang Fotos auszustellen. Als Ergänzung zu den Bildern aus den 80ern von Peter Huja, die im oberen Stock präsentiert werden. Der New Yorker Fotograf hielt die queere Community und ihre Räume fest, die im Verschwinden begriffen waren. Die jungen Berliner FotografInnen tun nun dasselbe für ihre Stadt.
Man sieht auf denen verschiedene Nachtlebenssituationen in Bars, in Clubs, sehr glückliche Momente, verrückte Outfits, Exzess, sowie aber auch Fotografien von Zerstörung und von Architektur, die es nicht mehr gibt.
Sagt Eden, seit der Kindheit von analoger Fotografie fasziniert.
Der Print ist von Dylan Mitro und das sind so Fragmente von Stein von einem Schwulenclub in Schöneberg. Er ist zufällig daran vorbeigegangen und hat eben gesehen, wie das demoliert wurde. Ich finde, es ist so repräsentativ für, wie schnell auch queere Räume weg sein können und wie schnell aber auch das Erinnern an queere Räume wegfallen kann.
So erklärt Jasper, was auf einem der vielen Schwarz-Weiß-Abzüge für die Ausstellung zu sehen ist. Dass die Gruppe ihre Community in das Ausstellungshaus einladen darf, ist für sie eine große Sache. Es ist ihr wichtig, Räume für die junge, queere Gemeinschaft zu öffnen.
Nicht nur den queeren Blick, sondern auch queere Safe Spaces als Priorität zu haben. Und dann kommt die Fotografie. Was nicht fehlt in Berlin sind Fotografie-Spaces. Also war es für uns eher umgekehrt, einfach erstmal ein Queer Space, der Fokus auf Fotografie hat, aber auch Menschen einfach, die an Fotografie Interesse haben. Das hat uns gefehlt.
Sagt Mia. Die erste Initiative für den QAD ging von Lynn aus. Im ehemaligen Neuköllner Kulturzentrum Oyun stieß man auf eine alte Dunkelkammer und überließ sie der jungen Fotografin, um den Raum für Menschen zugänglich zu machen. Die Vision? Sich über die analoge Fotografie stärker zu vernetzen, auch politisch. Zum ersten Event kamen gleich 80 Interessierte.
Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir ganz viel konsumieren und produzieren und vor allem Bildmaterial konsumieren und produzieren. Und das führt eben zu der Depolitisierung von visueller Kunst, weil wir aufhören, darüber zu sprechen, was diese Bilder eigentlich für eine Bedeutung haben.
Für Lynn selbst ist die Zeit in der Dunkelkammer ein körperlicher, auch politischer Moment.
Diese Räume, in denen wir einfach mal sagen, hier ist ein Foto von einem Moment, vielleicht von einem Protest und wir sitzen mal kurz mit dem Moment und wir müssen mal kurz warten, dass dieser Moment durch das Wasser geht und im Rotlicht uns einfach dazu zum Nachdenken anregt und danach aber auch ins Gespräch bringt, was das eigentlich für uns bedeutet, anstatt dass es neu ersetzt wird durch neue inflationäre Fotografie.
Lynn ist Anfang 30. Die Menschen, die zu den Veranstaltungen kommen, sind rund 10 Jahre jünger. Der Trend zur analogen Fotografie wird in einer Bochumer Jugendstudie als explizite Gegenstrategie zur digitalen Überforderung genannt. Zwar ist das Smartphone immer noch für Schnappschüsse einsatzbereit, der Verkauf von Sofortbildkameras und analogem Equipment wächst allerdings. Mit digitaler Fotografie kann beim Queer Analog Darkroom niemand etwas anfangen. Jasper etwa ist auf analoge Porträtfotos spezialisiert und erlebt, dass es das Gegenüber entspannt, wenn der Prozess ein längerer ist und nicht sofort auswertbar.
Bei der analogen Fotografie ist für mich eher so die Beziehung, die ich als fotografierende Person habe mit meinem Gegenüber. Ich mache das eher wie so ein kollaborativer Prozess, der auch nochmal so ein bisschen das aufbrechen soll, welche Machtstrukturen bei Fotografie auch oft einhergehen.
Mit dem Handy, sagen Eden und Jasper, sind sie die schlechtesten Fotografen der Welt.
Ich habe so einen Freund, der macht sich immer lustig über mich, weil der sagt immer so, ja, Jasper ist ein Fotograf, aber der kann wirklich mit seinem Handy überhaupt keine Fotos machen. Das ist schon so zu einem Witz geworden.
Sagt Jasper, Fan analoger Fotografie. pastellfarbene, glitzernde Cover, aufwendige Farbschnitte, Schmuckbände. Die Bücher der New Adult Sparte fallen im Laden sofort auf. Vor ungefähr 10 Jahren schwappte der Trend aus den USA zu uns rüber. Und mittlerweile gelten die neuen Liebesromane für junge Erwachsene als Retter der Buchbranche. Was steht drin in diesen Romanen und warum finden sich so viele junge Leserinnen darin wieder? Unsere Literaturexpertin Nadine Kreuzsaler hat zugehört und reingelesen.
In ihren blauen Augen liegt Mitgefühl. Nicht echt. Nichts an Charlotte ist echt. Nicht das Mitgefühl, nicht das Lächeln, nicht ihre Freundschaft.
Nicht umsonst hieß dieses Gebäude Menschen. Es war wahrhaftig eine Villa. Und zwar die schönste, die ich je gesehen hatte.
Freundschaft, Konkurrenz, eine zweite Chance für Ex-Lover oder beste Freunde, die zu Liebhabern werden. Traumata aus der Vergangenheit und Kulissen weit weg. Eine Ballettschule in London, eine renovierungsbedürftige Traumvilla in England, ein College in Oxford oder der Strand von Hawaii.
Man hat natürlich so ein paar Sachen, die immer wieder auch auftauchen. Also gerade, wenn man sich jetzt in dem Altersspanne irgendwie von Anfang 20 bewegt, dass man irgendwie sagt, da geht es immer ein bisschen darum, wie löst man sich von Erwartungen von zu Hause und wie findet man eigentlich so seinen eigenen Weg und was möchte man im Leben?
Sagt die New Adult Bestseller-Autorin Merit Niemals aus Berlin. N.A., New Adult, sei ein bisschen wie die Küchengespräche, die man mit Anfang 20 mit seinen besten Freundinnen hat.
Also, dass man so da sitzt irgendwie in der WG-Küche und man eigentlich mit allem total überfordert ist und man merkt so, okay, die anderen haben auch keine Ahnung und dass dadurch so was Verbindendes entsteht, dass man irgendwie sagt so, hey, das ist total das Chaos, aber es ist irgendwie okay, weil wir sind zusammen da drin und wir kriegen das schon hin. Und ich finde, das ist so das Kerngefühl für N.A. und ich glaube, das ist auch das, woraus ich so meine Geschichten dann irgendwie schöpfe, weil ich so denke, eigentlich will ich nur diesen verbindenden Moment irgendwie schaffen.
Auch Themen wie Mental Health, Bodyshaming oder Depression, Verlust und Trauer werden in Liebesgeschichten, Romances verpackt, verhandelt. Durch Bücher gemeinsam zu fühlen, sich als zugehörig zu empfinden, Erlebtes wiederzuerkennen und mit anderen zu teilen, über BookTok oder Bookstagram, bei Live-Signierstunden oder Events, das ist genauso wichtig wie das Lesen selbst.
Es ist Anfang Mai und ich habe in diesem Jahr bereits 42 Bücher gelesen. Fire in the Sky, wir haben Arrangierte Ehe, Drachen, Romantasy.
Und ein weiteres Romance-Buch, was auf jeden Fall auf eure Leseliste gehört, Say You Swear. Haltet die Taschenbücher bereit, Say You Swear ist definitiv nicht nur eine Sports-Romancy, es geht ganz, ganz tiefer, tiefe Emotionen.
Es waren genau die Bücher, die ich in der Zeit gebraucht habe, da ich vieles auf mein Leben beziehen konnte. Kommentiert eine Leserin unter Merit Niemals Instagram-Profil zu ihrer Mulberry Mansion-Reihe. Danke, dass man zu sich selbst stehen und stolz auf sich sein kann, auch wenn es gegen die Erwartungen von anderen geht, schreibt sie weiter.
So ganz allgemein ist es schon total schön, wenn die irgendwie auf dich zukommen, dir sagen so, ja, das Buch hat mir das und das bedeutet oder ich habe das auch zu der und der Zeit gelesen, wo es mir aus irgendwelchen Gründen nicht gut ging. Und also es geht in einem meiner Bücher ja zum Beispiel um häusliche Gewalt. Und wenn dir dann jemand schreibt, so ja, ich konnte mich damit total identifizieren, weil ich sowas auch erlebt habe. Und das hat mir jetzt irgendwie geholfen, mich da zu öffnen und auch mal darüber zu sprechen. Also das ist, glaube ich, das, was mich immer am glücklichsten macht, wenn Leute sagen, so ich will jetzt doch Therapie machen. Weil ich immer denke, das ist doch total schön, wenn ein Buch das erreichen kann, dass du das Gefühl hast, okay, es ist schon wert, dass ich daran arbeite, dass ich darüber spreche. Und da ist nicht diese Schamgrenze, sondern das ist einfach was, worüber man reden sollte.
Aufgefangen werden, sich verstanden fühlen. Darum geht es unter anderem. Aber es darf ruhig auch mal darum gehen, sich die heißesten Sexszenen in einem Buch zu empfehlen. Die mit dem meisten Spice.
An den Spice in diesen drei Büchern denke ich einfach immer noch. Was meinst du, ich kann nach Powerless kein Badezimmer mehr richtig anschauen? Jasper, Dirty Talk Nummer 1 und was? Ich kann es gar nicht beschreiben.
Selbstbewusst, jung und selbstermächtigend haben die New Adults, die neuen Erwachsenen, sich ein eigenes Wohlfühlzuhause im Bücheruniversum erobert und eigene Kriterien dafür gefunden, über Bücher zu sprechen.
Ja, und bei den Buchmessen in Frankfurt und Leipzig stehen Fans von Romance und Romantasy dann oft stundenlang geduldig Schlange für Autogramme. Der deutsche Buchmarkt verzeichnete im letzten Bilanzzeitraum 2024 übrigens ein leichtes Umsatzplus und das sei insbesondere auf eine junge Zielgruppe zurückzuführen, heißt es vom Börsenverein des deutschen Buchhandels. Gerade junge Menschen griffen immer häufiger zum Buch. Um Kultur für die Generation U25 geht es in diesem Kulturspezial, um spezielle Orte für Jugendkultur, aber auch um Phänomene und Trends. 85% der Kinder und Jugendlichen in Deutschland spielen Videospiele, zumindest hin und wieder. Das geht aus einer Bitkom-Studie hervor. Was, wie und wo junge Menschen heute so spielen, das hat sich Gaming-Experte Magnus von Keil ein bisschen genauer angeschaut.
Minecraft, Fortnite, Roblox. Diese drei Titel tauchen immer wieder auf, wenn man junge Menschen nach ihrem Lieblingsvideospiel fragt. Doch die Präferenzen sind noch wesentlich breiter gestreut, wie diese Schülerinnen und Schüler einer 8. Klasse aus Berlin bestätigen.
Also ich spiele viel Roblox, aber ich spiele auch oft so Indie-Spiele.
Also ich spiele gerne Clash Royale. Da sitzt man Karten und ist ein sehr taktisches Spiel.
Ich spiele öfters Mario Kart mit meinen Freunden.
Also ich spiele meistens sehr ältere Spiele wie Rayman.
Also ich spiele immer gerne Animal Crossing, weil ich kann da meine eigene Welt aufbauen und die Charaktere sind richtig süß alle.
Welten bauen, etwas erschaffen, eigene Geschichten erfinden. Das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung spielt gerade in der Jugendphase eine ganz zentrale Rolle. Sogenannte Sandbox-Spiele oder Lebenssimulatoren wie Animal Crossing oder Minecraft bedienen dieses Bedürfnis perfekt, auch unterbewusst. Fragt man die Jugendlichen selbst, welche Aspekte ihnen beim Spielen am wichtigsten sind, gehen die Antworten vor allem in eine Richtung.
Also ich achte meistens darauf, dass man es vielleicht mit mehr als zwei Personen spielen kann.
Also bei mir ist es auf jeden Fall der Multiplayer-Modus, weil ich immer Lust habe, mit Freunden zu spielen.
Für mich wäre es eindeutig die Möglichkeit, mit anderen zu spielen, weil man will ja auch nicht immer was alleine machen. Es ist immer schön, wenn man nebenbei sozialisieren kann.
Weil ich habe auch mit mehreren Freunden, zum Beispiel in Minecraft oder in Animal Crossing, eigene Welten mit denen zusammengebaut und wir haben jetzt einfach so eine richtig schöne Community da, also definitiv mit Freunden zu connecten, ja.
Das gemeinsame Spielen ist natürlich keine Erfindung der Neuzeit, aber es lässt sich online eben besonders niedrigschwellig umsetzen. Somit sind Games nicht nur eine einfache Möglichkeit zum Austausch mit anderen Interessierten, sondern auch Kulturraum, sagt Lisa König, Direktorin vom Zentrum für didaktische Computerspielforschung an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg.
Auch wenn ich beispielsweise jetzt vielleicht in meiner Klasse oder in meiner Schule vielleicht jetzt nicht so den größten Anschluss beispielsweise habe oder da vielleicht Jugendliche sind, die einfach andere Interessen haben, über Online-Gaming, Multiplayer-Gaming, finde ich eben immer Menschen, die sich für meine Spiele und für meine Themen interessieren und damit eigentlich sozialer Austausch, auch wenn er dann vielleicht nicht analog stattfindet, dann im Digitalen so auf jeden Fall transportiert wird. Und darum haben auch gerade Multiplayer-Games einfach so einen riesigen Boom und so eine riesige Sogwirkung auf Jugendliche und junge Erwachsene.
Doch das gemeinsame Spielen übers Internet birgt auch Gefahren. Hassrede, Cybergrooming, also das gezielte Anbahnen sexueller Kontakte zu Minderjährigen, demokratiefeindliche Propaganda. Viele der großen Betreiber wie Roblox beginnen zwar nach und nach, ihre Plattformen stärker zu regulieren, aber in der Praxis funktioniert das nicht immer so, wie es soll, berichtet zum Beispiel diese Schülerin.
Also bei mir bei Roblox muss man richtig krass aufpassen, wegen den neuen Age Groups, dass man sein Gesicht scannt und dann in eine Altersgruppe gepackt wird, aber meistens sind die Altersgruppen dann falsch. Also wirst du dann mit Erwachsenen gepackt und die haben dann Zugang zu dir und das ist nicht sicher.
Und deshalb bleiben junge Spielerinnen und Spieler am liebsten unter sich und spielen mit Freunden, Mitschülern oder Menschen, die sie aus dem echten Leben kennen. Ob zusammen oder allein, digitale Spiele gehören zum kulturellen Selbstverständnis junger Menschen dazu. Und sie bieten eine Menge noch unausgeschöpfter Möglichkeiten, die sich der analogen Erwachsenengeneration noch gar nicht vollständig erschlossen haben. Anja Kettal ist Lehrkraft an einem Berliner Gymnasium und sagt:
Also in meiner Klasse spielen alle, inklusive mir. Das ist so absolute Lebenswelt. Witzigerweise findet das sozusagen im Schulkosmos aber viel zu wenig Raum, weil es weder in den Lehrplänen noch in den Schulen, in denen ich bisher gearbeitet habe, überhaupt nur Thema ist, Games als Kulturgut, an dem sich Kompetenzen lernen lassen, genauso gut wie an Literatur oder Film, überhaupt mit ins Boot zu holen.
Sagt die Berliner Lehrerin Anja Kettal im Kulturspezial zu Pfingsten. Nachzuhören übrigens auf rbb24inforadio.de oder in der ARD Sounds App. Ich bin Anna Patacek und danke fürs Zuhören. Hier geht's nämlich jetzt erst einmal weiter mit den Meldungen aus aller Welt.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.